Ein Podcast
von Studis für Studis.
Folge 1.
Keine Freunde?
Gefühlslos.
Savant.
Inselbegabung?
Empathielos.
Hochbegabt.
Schuld der Eltern.
Berührungsangst.
Kontaktscheu.
Wir sind Sarah,
Joschka,
Stefanie
und Aaron
und studieren berufsintegrierend Erziehung und Bildung in der Kindheit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin.
Im Rahmen des Moduls Entwicklungspsychologie und Neurobiologie gestalten wir einen Podcast über Autismus. Heute klären wir Fragen wie: Was ist Autismus eigentlich? Wie zeigt sich Autismus? Welche therapeutischen und pädagogischen Ansätze gibt es in der Praxis, um Menschen im Autismus-Spektrum angemessen unterstützen und begleiten zu können?
Für die professionelle und fachliche Expertise aus der Praxis haben wir Steffi Schuld für ein Interview gewinnen können. Steffi, stell dich doch mal kurz unseren ZuhörerInnen vor.
Ja, dann nochmal vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich euch von meiner Arbeit erzählen darf. Ich bin Diplompsychologin und Verhaltensanalytikerin. Ich habe in den USA auf Bachelor und in Jena in Deutschland auf Diplom studiert und habe dann in einem Aufbaustudium bin ich Verhaltensanalytiker geworden. Während meines Studiums in den USA bin ich auf die Arbeit mit Menschen mit Autismus aufmerksam geworden und wie man die Erkenntnisse aus der angewandten Verhaltensanalyse eben für diese Arbeit nutzen kann und war ganz begeistert davon und wollte das auch in meinem späteren Beruf machen. Zurück in Deutschland habe ich dann nach einer Möglichkeit gesucht und diese auch gefunden und arbeite seit 2011. Erst war ich angestellt bei einer Firma. Und seit 2 Jahren bin ich auch selbstständig mit 2 ganz lieben Kollegen und unserer Firma Autopia. Und wir helfen Kindern und Jugendlichen mit Autismus und ähnlichen Lernherausforderungen.
Hier wollen wir nur noch mal kurz erwähnen, dass wir alle neurotypische Menschen sind, also Menschen, die nicht betroffen sind. Und haben weitestgehend versucht, auch Perspektiven von Menschen im Autismus-Spektrum zu berücksichtigen. Die Literatur ist in den meisten Fällen ebenfalls von WissenschaftlerInnen verfasst, welche selbst nicht im Autismus-Spektrum liegen. Damit ihr Bescheid wisst, im Laufe des Podcasts werden wir Autismus-Spektrum gelegentlich mit AS abkürzen.
Stephanie, was ist Autismus überhaupt?
Autismus-Spektrum-Störungen zählen nach den beiden gängigen Klassifikationssystemen für Krankheiten und psychischen Störungen, dem ICD-10 und dem DSM-5, zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, die sich in den folgenden 3 Verhaltensbereichen bemerkbar machen.
Erstens die qualitative Beeinträchtigung der zwischenmenschlichen Interaktion. Zweitens die qualitativen Auffälligkeiten der Kommunikation und drittens ein eingeschränktes, stereotypisches, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten.
Was genau diese Beeinträchtigungen für einen Menschen im Autismus-Spektrum genau bedeuten, erklären wir euch später noch einmal genauer. Derzeit wird innerhalb des Spektrums noch in frühkindlichen, atypischen sowie in das Asperger-Syndrom unterteilt. In diesem Podcast werden wir auf diese 3 Kategorisierungen der Autismusformen nicht weiter eingehen, da die heutige Wissenschaft erkannt hat, dass eine klare Abgrenzung einfach nicht immer möglich ist. Stattdessen geht man heute von einem fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Formen aus. Auch bereits im DSM-5 seit 2013 und im ICD-11, welcher ab 22 gilt, wird auf diese Unterscheidung in den Subtypen verzichtet.
Ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Schon die US-Beschreiber autistischer Störungen Hans Asperger sowie Leo Kanner haben bereits in den 1940er Jahren erkannt, dass die beschriebenen Störungen als angeboren bzw. als in früher Kindheit entstanden angesehen werden müssen. Tatsächlich sind die von ihnen beschriebenen Auffälligkeiten bis heute von großer Bedeutung.
Die 3 zuvor beschriebenen qualitativen Beeinträchtigungen sind ein grundlegendes Funktionsmerkmal betroffener Personen. Sie zeigen sich in allen Situationen, variieren jedoch im Ausprägungsgrad. Bereits ab frühester Kindheit bestehen die Auffälligkeiten und manifestieren sich in den ersten 5 Lebensjahren. Ein wesentliches Charakteristikum der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen besteht auch darin, dass sie andauern und durch therapeutische Intervention zwar bedeutend gebessert, nicht aber geheilt werden können. Steffi, wir wissen ja jetzt, dass Autismus nicht heilbar ist. Kannst du uns sagen, was dann die Ziele deiner therapeutischen Arbeit sind?
Ich möchte jedem Kind, mit dem ich arbeite, das Gefühl geben, dass es gut und toll ist, so wie es ist. Also jeder Mensch ist etwas Besonderes und soll eben auch die Freiheit haben, das sein zu dürfen und bleiben zu dürfen. Ich möchte auch, dass Kinder lernen, Entscheidungen treffen zu können und eben nicht gefangen sind in dem, was sie tun, weil sie nicht, weil sie es nicht möchten, sondern weil sie nicht wissen, was es sonst für Möglichkeiten gibt. Wenn ich also helfen kann, dass ein Mensch lernt, angemessen mit seiner Umwelt zu kommunizieren, also zu sagen, was er möchte oder was er nicht möchte. Das gilt für Kinder, die nonverbal sind, aber auch für hochfunktionale Menschen mit Autismus. Dann ist schon ein großer Teil meiner Arbeit erreicht.
Joschke, kannst du uns sagen, wie viele Menschen überhaupt von Autismus betroffen sind?
Die Anzahl der Personen, bei denen eine autistische Störung diagnostiziert wurde, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Erklärt wird dieser Wandel vor allem mit der Weiterentwicklung der diagnostischen Möglichkeiten. Im Buch Autismus von Kamp, Becker und Bölte wird beschrieben, dass viele Jahre die Wissenschaft davon ausgegangen ist, dass von 10.000 Personen 4 bis 5 eine autistische Störung aufweisen. In 9 Studien findet man jedoch bereits Häufigkeiten von 60 bis 100 Betroffener auf 10.000 Personen.
Stephanie, weißt du, was die Ursachen von Autismus eigentlich sind?
Ja, trotz intensiver Forschungsbemühungen in den vergangenen Jahrzehnten konnten keine zufriedenstellenden Ergebnisse zur Genetik des Autismus erzielt werden. Bisher geht man von genetischen sowie Umweltfaktoren aus, die zur Entstehung des Störungsbilds führen können. Vielfältige, neuere Befunde weisen darauf hin, dass das Netzwerk verschiedener Gehirnareale, welches bei sozialen Kognitionen und Emotionen aktiviert wird, bei Menschen mit Autismus nicht im gleichen Maß aktiviert wird, wie bei Menschen ohne eine autistische Beeinträchtigung. In diesem Zusammenhang wurden auch die sogenannten Spiegelneuronen untersucht, beziehungsweise das sogenannte Mirror Neuron System sind Nervenzellen, die bei der Beobachtung einer Bewegung ebenso aktiviert werden, als würde man selbst die entsprechende Bewegung ausführen. Diesen Nervenzellen wird eine bedeutsame Rolle bei der Imitation sowie bei der Verarbeitung mimischer Signale zugerechnet. In einigen Bildgebungsstudien konnte eine verminderte Aktivität in den Arealen der Spiegelneuronennetzwerks beim Imitationsverhalten von Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus nachgewiesen werden. Diese Erkenntnisse haben wir ebenfalls aus dem Buch Autismus von Kamp, Becker und Bölte entnommen. Steffi, kannst du uns sagen, wo die Schwierigkeiten liegen, wenn die Kompetenz des Imitierens eingeschränkt ist?
Also viele Kinder auf dem Spektrum lernen Dinge nicht, weil sie nicht lernen können, sondern weil ihnen das Imitationsverhalten fehlt bzw. es eingeschränkt ist. Und wenn ich aber gelernt habe, zu imitieren und mir Dinge abzuschauen, dann habe ich quasi gelernt zu lernen.
Im nächsten Teil wollen wir nochmal auf die 3 eingeschränkten Verhaltensbereiche von Menschen im AS eingehen und euch die Auswirkungen auf ihr alltägliches Leben näher bringen. Erin, kannst du uns sagen, welche die Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion sein können?
Ja, klar. Menschen im Autismus-Spektrum haben manchmal Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen und Kommunikationsfähigkeiten. Oft leiden sie an begrenzten Kommunikationsfähigkeiten oder einer eingeschränkten Theory of Mind. Das heißt, sie können nicht so einfach Gefühle und Gedanken bei sich und anderen erkennen, einschätzen und oder vorhersagen. Ab dem 5. Lebensjahr verstehen viele neurotypische Kinder, dass ihre Wahrnehmung persönlich ist und die der anderen von der eigenen abweichen kann.
Genau, dies führt im Alltag häufig zu Missverständnissen. Ein Beispiel hierfür ist, Marcel, der am Tag vorher mit seiner Mutter im Wald war, äußert mit seinem Smalltalker in der Schule Wald. Seine Lehrerin vermutet, dass er in den nahegelegenen Schulwald gehen möchte. Sie sagt, nein, Marcel, heute gehen wir nicht in den Wald. Marcel wiederholt das Wort Wald mehrfach und wird dabei immer ungehaltener. Er kann sich nicht vorstellen, dass seine Lehrerin nicht wissen kann, dass er am Vortag mit seiner Mutter im Wald war und ihn deshalb nicht versteht.
Danke, Joschka, für dieses interessante Beispiel. Während die meisten Menschen im Allgemeinen leicht ein Gespräch beginnen, Smalltalk führen oder Freunde kennenlernen können, könnten Menschen im AS solche Situationen als sehr herausfordernd wahrnehmen und sie sehr ungewöhnlich angehen. Dies wirkt sich zum einen auf die Qualität der sozialen Interaktionen und zum anderen auf die Qualität der Kommunikation aus. Kinder, die kaum darüber verfügen, können Gesprächsregeln nicht einhalten, da sie die Körpersprache des anderen nur schwer entschlüsseln können. Ein anderer häufig verwendeter Begriff ist Empathy. Obwohl dies nicht zu 100% zutrifft, ist es nicht so, dass jemand mit Autismus die Emotionen anderer Menschen ignoriert oder sie ihm egal sind. Er erkennt sie einfach nicht richtig oder reagiert darauf anders, als wir es tun würden.
Hierzu passt der Ausschnitt von der Website des Circus Empathicus, einem Forschungsprojekt der Berlin School of Mind and Brain und der Humboldt-Universität zu Berlin. Von außen betrachtet erweckt dies oftmals das Bild, als sei ein autistischer Mensch eher an Fakten, Gegenständen und deren Eigenschaften interessiert als an anderen Menschen, beziehungsweise dem sozialen und emotionalen Miteinander oder der inneren Welt, der Gedanken und Gefühle. Auch wenn dies auf einige autistische Personen zutreffen mag, genauso wie auf Menschen außerhalb des Spektrums, berichten autistische Kinder, Jugendliche oder Erwachsene jedoch genau wie ihre nicht-autistischen Altersgenossen von dem Bedürfnis nach Sozialkontakt, Zwischenmenschlichkeit, Freundschaft und Liebe.
Wie zuvor erwähnt, liegt eine der qualitativen Auffälligkeiten in der Kommunikation. Joschka, hiermit hast du dich viel beschäftigt. Kannst du uns etwas erzählen?
Ja, die qualitative Ausprägung dieser Auffälligkeiten ist bei Menschen im AS tatsächlich sehr unterschiedlich. Die Besonderheiten reichen vom Ausbleiben der verbalen Sprachentwicklung bis hin zu einem gut entwickelten Wortschatz und fehlerfreier Grammatik. Den meisten Menschen im AS fällt das Verstehen von Metaphern, Ironie und Witz aber sehr schwer. Häufig verläuft bei Menschen im Autismus-Spektrum die Sprachentwicklung bis zum zweiten Lebensjahr wie bei neurotypischen Menschen.
Welche Gründe gibt es für das Ausbleiben der verbalen Sprachentwicklung?
Es könnte zum Beispiel an einem Mangel der taktilen Wahrnehmung im Mundbereich und oder der Automatisierung von Bewegungsabläufen liegen. Ebenso können dadurch auch Betonung und Sprachrhythmus auffällig sein.
Ah, ja, dazu hat Dietmar Zöllner doch im Schulratgeber Autismus Spektrum den Mangel an Automatisierung von Bewegungsabläufen beschrieben. Er sagt: Ich schaffte die Nachahmung von Lauten, Wörtern und Sätzen so schlecht, weil ich den Bewegungsablauf mühsam suchen musste, bevor das Gewünschte herauskam. Ich musste ja immer überlegen, was ich mit meinem Mund und meiner Zunge tun muss, damit ich einen Laut willkürlich produzieren kann.
Danke für dieses tolle Beispiel, Sarah. Ja, wie schon vorhin von Steffi im Interview erwähnt, fällt es einigen Kindern im AS sehr schwer, sich Sprache durch Imitation anzueignen. Neurotypische Menschen entwickeln ab dem 9. Lebensmonat ein Konzept der sogenannten Joint Attention. Hiermit ist die Kompetenz des Kindes gemeint, gemeinsam zum Beispiel mit einem Elternteil gezielt einen Gegenstand aufmerksam zu betrachten. Kinder im AS verfügen häufig kaum über diese Kompetenz.
Ein Beispiel hierzu ist im Buch Einander verstehen, lernen zu finden. Leon spielt mit seinem Ball. Als die Tür aufgeht und sein Vater das Zimmer betritt, ist er kurz abgelenkt und lässt den Ball los. Der Ball rollt weg. Suchend schaut er sich nach dem Ball um. Der Vater nimmt seinen suchenden Blick wahr und sagt: Schau mal, da hinten, da ist er. Er unterstützt seinen Hinweis durch eine Zeigegeste. Leon kann die Absicht aber des Vaters nicht verstehen, ihm durch die Zeigegeste einen Hinweis zu geben.
Vice versa haben einige Kinder im AS auch Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit auf ihrerseits gewünschte Gegenstände zu lenken. Mit einer unzureichenden Joint Attention fehlt ihnen ebenfalls das Verständnis des Prinzips einer wechselseitigen Kommunikation. Daher können viele nur schwer auf Fragen direkt antworten. Kinder im AS mit vorhandener verbaler Sprache können häufig Monologe über ihre Spezialinteressen führen. Vielen fehlt jedoch die Kompetenz, Worte mit kommunikativer Absicht anzuwenden. Ungefähr 3/4 aller Kinder mit Autismus-Spektrumstörung echolalieren über die Kleinkindphase hinaus. Echolalie ist somit das auffälligste Merkmal der verbalen Sprachentwicklung.
Kann mir jemand von euch ein Beispiel für Echolalie geben?
Ja, klar. Maurice neigt ebenfalls dazu, die letzten Worte seines Kommunikationspartners zu wiederholen. In einer Unterrichtssituation sollen die Schüler sich gegenseitig fragen, welche Stiftfarbe sie haben möchten. Maurice, der noch kein Fragekonzept besitzt, schaut zu seiner Lehrerin. Sie hilft ihm. Du kannst Hauke fragen. Maurice sagt, Hauke fragen. Die Lehrerin versucht es erneut. Nein, nicht nachsprechen, Maurice. Maurice fragt jetzt den Hauke. Maurice wiederholt. Hauke. Nun spricht die Lehrerin jedes Wort, das Maurice für die Frage benötigt, einzeln vor. Hauke, welche Farbe möchtest du? Maurice spricht zwar nach, das Anliegen dieser Äußerung erschließt sich ihm jedoch nicht.
Danke für dein Beispiel, Sarah. Viele Kinder im Autismus-Spektrum haben außerdem ein konkretistisches oder auch wörtliches Sprachverständnis. Das bedeutet, dass relative Zeitangaben, Metaphern oder auch Ironie, wie bereits erwähnt, von vielen nicht verstanden wird.
Hier würde das Beispiel sehr gut passen. Ein Lehrer blickt entsetzt auf einen unaufgeräumten Arbeitsplatz und ruft: Wie sieht es denn hier aus? Ich komme in 5 Minuten wieder gucken. Was meint ihr? Versteht ein Kind mit wörtlichem Sprachverständnis?
Es wird sich wundern, warum der Lehrer nicht sofort guckt, sondern in 5 Minuten noch einmal. Wahrscheinlich wird es nichts tun, um Ordnung herzustellen. Und wie ihr hier sehen könnt, erfordert es von neurotypischen Menschen sehr viel Selbstdisziplin und eine gute Reflexion des eigenen Sprechens.
Damit kommen wir zum dritten Bereich, Besonderheiten im Verhalten. Darüber kann Sarah uns genauer etwas erzählen.
Klar, stell dir vor, du kannst nicht vorhersehen, was in verschiedenen Situationen passiert und alles wirkt für dich extrem durcheinander und chaotisch. So oder so ähnlich empfinden viele Menschen im Autismus-Spektrum ihre Umwelt. Nicht bekannte Situationen oder neue Abläufe bereiten vielen sehr, sehr große Schwierigkeiten, sodass das Zurechtfinden oft zu einem unüberwindbaren Hindernis wird. Dadurch entwickeln Betroffene konkrete Verhaltensmuster, mit denen sie dann halt versuchen, Situationen durchschaubarer und vorhersehbarer zu gestalten. Ziel dabei ist oftmals die Entspannung sowie das eigene Wohlbefinden.
Kannst du uns erzählen, wie die konkreten Verhaltensmuster aussehen?
Häufig sind es zum Beispiel repetitive oder stereotype Verhaltensweisen. Darunter verstehen wir sich wiederholende Verhaltensmuster. Das heißt, manche AutistInnen neigen dazu, bestimmte Abläufe oder Verhaltensweisen immer wieder exakt gleich zu wiederholen. Ein Beispiel hierfür wären zum Beispiel auffällige Körperbewegungen, zum Beispiel das Flattern von Armen oder auch Fingern oder das sich im Kreis drehen von Kindern. Oder das systematische Aneinanderreihen von Spielzeugen, was wir in der Kita sehr häufig beobachten können. Aber auch feste Rituale und Strukturen prägen das konkrete Verhaltensmuster von Betroffenen, wie zum Beispiel immer derselbe Weg zur Schule oder der feste Zeitpunkt des Mittagessens geben Kindern im AS eine gewisse Sicherheit und vermitteln ihnen Ruhe, um nicht in große Belastungen, Überforderungen oder gar Panik zu geraten. Werden diese Routinen gestört oder nicht berücksichtigt, kann dies zu heftigen Wut- und Gefühlsausbrüchen führen. Neben diesen Besonderheiten in der sozialen Interaktion, im Verhaltensrepertoire betroffener Menschen haben Betroffene große Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung und der Verarbeitung von Umwelt- und Sinnesreizen. Sehr schnell können sie in die Situation einer Überladung von Sinneseindrücken kommen, wie oben schon angedeutet. Insbesondere fällt es ihnen häufig schwer, von einem Sinneskanal zum anderen zu wechseln. Das bedeutet zum Beispiel, dass Kinder im AS eventuell Schwierigkeiten haben, einem Vortrag zu folgen, der mit zum Beispiel einer visuellen Präsentation begleitet wird.
Hier würde ich noch ergänzen, dass bei der Wahrnehmung viele Kinder im Autismus-Spektrum ebenfalls eine Filterschwäche aufweisen. Das beschreibt Susanne Schäfer in ihrem Buch Sterne, Äpfel und rundes Glas, mein Leben mit Autismus, mit den Worten: Die Lehrer hörte ich nur selten, meistens nur die ersten Worte, bevor alles im Allgemeinen hinter Getöse unterging.
Danke, Stefanie. Viele haben bereits von den sogenannten Spezialinteressen im Autismus-Spektrum gehört. Oft kommt es vor, dass Menschen im AS sich besonders viel und lange mit bestimmten Themen oder Objekten beschäftigen. Hierbei typisch sind zum Beispiel mathematisch-naturwissenschaftlich technische Dinge, zum Beispiel Stromnetze, Wasserleitungssysteme oder Zugfahrpläne oder musisch-künstlerische Dinge wie das Zeichnen oder spezielle Musikinstrumente. Hier habe ich zum Beispiel ein Beispiel aus meiner Praxis. Dort interessiert sich ein Kind mit Asperger-Syndrom vor allem für Gullideckel.
Wir hoffen, dass wir euch mit diesen Informationen einen kleinen Einblick in die Theorie des Autismus-Spektrums geben konnten. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, uns mit einigen Fragen an Steffi zu wenden bezüglich ihrer Arbeit aus der Praxis.
Ich oder wir, wenn ich sage wir, dann meine ich das Autopia-Team. legen ganz viel Wert darauf, dass unsere Hilfe eine ganzheitliche Hilfe ist. Also, dass wir einerseits natürlich dem Kind helfen und andererseits aber auch gemeinsam mit dem Umfeld Möglichkeiten erarbeiten, wie für alle der Alltag leichter zu gestalten ist. Dabei schauen wir, dass das Kind eben an Selbstständigkeit und Zufriedenheit gewinnt und gleichzeitig das Umfeld lernt, wie es mit dem Autismus besser oder anders umgehen kann. Ganz wichtig ist es uns, dass wir den Menschen oder in unserem Fall sind es eben oft Kinder, deshalb spreche ich jetzt auch von Kindern, was aber nicht ausschließt, dass wir nicht auch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen arbeiten. Einfachheit halber spreche ich jetzt von Kindern. Also uns ist es ganz wichtig, dass jedes Kind als Individuum wahrgenommen wird mit seinen Vorlieben und seinen Stärken. Wir möchten diese gerne aufbauen und fördern, was gleichzeitig aber die Förderung auch sehr individuell macht, so wie jedes Kind eben individuell ist. Ganz wichtig in unserer Arbeit ist es, dass jedes Kind als Individuum wahrgenommen wird mit seinen Vorlieben und seinen Stärken. Die möchten wir gerne aufbauen, ausbauen und fördern. Die Förderung ist also ganz individuell, wie jedes Kind eben auch. Ganz grundlegend in unserer Arbeit ist eine gute Beziehung zum Kind. Das erfordert ganz viel Beobachtung und auch Ausprobieren und sich auf das Kind einlassen. Und indem ich mich auf die Besonderheiten und die Vorlieben des Kindes einlasse, entsteht eine positive Beziehung. Das heißt, dass das Kind gern mit mir zusammen ist, was mir dann wiederum die Möglichkeit gibt, ihm oder ihr neue Dinge zu zeigen, die es auf natürliche Weise vielleicht nicht ausprobiert hätte.
Steffi, kannst du uns sagen, mit welchen Strukturen und Hilfen wir bei uns auf Arbeit Kinder im Autismus-Spektrum vielleicht besser unterstützen und begleiten können?
Ja, also wie schon erwähnt, das Wichtigste, dass man das Kind erst einmal so nimmt, wie es ist, mit all seinen Besonderheiten und Eigenheiten und dann schaut, was benötigt denn das Kind, um sich wohlzufühlen? Braucht es einen Rückzugsort oder benötigt es visuelle Hinweise, wo Dinge zu finden sind? Benötigt es vielleicht immer gleiche Routinen oder Bewegungspausen oder Möglichkeiten, sich angemessen abzureagieren? Dann nehmen wir dann eben auch gern für visuelle Hilfen eignen sich PECs ganz gut. Das ist ein Bildaustauschsystem, mit dem Kinder, die nonverbal sind, eben die Möglichkeit gegeben wird, zu kommunizieren. Oder wenn Kinder gern Routinen brauchen, um gut zu funktionieren, dann eignet sich Teach. Das ist auch ein autismus-spezifisches Hilfsmittel, was gern zum Einsatz kommt. Was aber auch immer wieder wichtig ist, das eigentlich das A und O ist, ist eine gute Beziehung. Also wenn ein Kind mit mir nichts zu tun haben möchte, dann kann ich ihm nichts beibringen. Daher ist es immer wieder ein super wichtiger Punkt, an dem gearbeitet werden muss und das eben schon bevor das gemeinsame Lernen überhaupt beginnen kann.
Du bist Verhaltensanalytikerin und die Grundlage deiner Arbeit ist der verhaltensorientierte Ansatz. Kannst du uns sagen, was die Inhalte deiner Arbeit sind und welche Ziele du damit verfolgst?
Bin ich Verhaltensanalytikerin, das heißt, ich habe studiert, wie Lernen und Verhalten funktionieren. Und als Praktikerin habe ich dann gelernt, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft anzuwenden im Alltag für Menschen, die da Bedarf haben.
Ein Teil der verhaltensorientierten Arbeit ist der ABA-Ansatz. Kannst du uns diesen ganz kurz erklären und vielleicht auch auf verschiedene Kritikpunkte dessen eingehen?
Ja, angewandte Verhaltensanalyse hat ihren Ursprung in den USA, darum auch Applied Behavior Analysis, kurz ABA. Und wenn Menschen in meinem Arbeitsumfeld oder im Umfeld des Kindes, also in Schulen oder Kitas oder bei anderen Therapien, ABA hören, dann haben sie im besten Fall noch nichts davon gehört und im schlimmsten Fall möchten sie dann gar nichts mit mir zu tun haben, weil ABA nicht, denn ABA ist bei nicht so wenigen Leuten umstritten oder wird von vornherein abgelehnt. Und das ist das, was ich so schade finde, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute meine Arbeit erst einmal in der Umsetzung sehen oder mit eigenen Augen erleben, wie positiv oder locker und vor allem, wie sehr man auf das Kind oder den Menschen fokussiert und den Menschen wertschätzt, dann sind sie ganz oft überrascht zu sehen, dass das ABA ist. Ganz genau genommen ist ABA die Wissenschaft von Verhalten oder von Lernen. Und wir alle zeigen ja Verhaltensweisen oder wir alle lernen ja. Und diese Prinzipien des Lernens, also zum Beispiel, dass all das, was positiv verstärkt wird, beibehalten wird und all das, was nicht verstärkt wird an Verhaltensweisen, verloren geht, das ist für uns alle gleich. Das ist einfach naturgegeben. Auch wenn manche Leute das vielleicht nicht unbedingt hören möchten. Wenn Menschen Konditionierung hören zum Beispiel, dann klingeln bei manchen gleich Alarmglocken. Wie schrecklich, das ist doch Hundedressur. Aber Konditionierung bedeutet im übertragenen Sinne einfach lernen. Ein Verhalten wurde zum Beispiel mit einem positiven Erlebnis verknüpft und wird deshalb in Zukunft öfter gezeigt. Und das allein bedeutet Konditionierung. Was jedoch diese positiven Erlebnisse sind, das ist ganz unterschiedlich. Das sind idealerweise intrinsische Gefühle wie Erfolg oder Stolz, etwas geschafft zu haben, aber auch Lob oder materielle Dinge, die uns von anderen gegeben werden. Genau, hier liegt oft ein Punkt der Kritik an ABA. Es wird zum Beispiel mit essbaren Dingen verstärkt oder umgangssprachlich sagt man belohnt. Und oftmals funktioniert das auch und wird deshalb auch gern angewandt. Doch das allein ist eben nicht ABA. Also wir zum Beispiel versuchen, natürliche Motivationen zu finden und aufzubauen. Und nehmen beispielsweise, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, Schuhe anziehen, dann könnte ich das ganz klassischerweise am Tisch üben, mit einer Schale M&Ms. Oder ich könnte dem Kind eben signalisieren, hey, wir können ja raus auf den Spielplatz gehen. Und schon habe ich eine ganz natürliche Situation oder Motivation geschaffen, Schuhe anziehen zu üben, ohne dass ich mit irgendwelchen künstlichen Motivatoren locken muss. Und das, also diese Arbeit im natürlichen Umfeld ist eben auch ABA. Ich kann die Kritik auch teilweise nachvollziehen, weil auch heute noch vielerorts viel am Tisch und eben nicht in der natürlichen Umgebung geübt oder gearbeitet wird. Doch das ist ja nicht die Schuld der Wissenschaft, sondern die der Anwender der Prinzipien. Ja, was auch manchmal kritisiert wird, ist, dass manche Übungen nicht sehr nützlich aussehen. Also warum muss ein Kind lernen, reflexartig in die Hände zu klatschen oder die Nase zu zeigen oder sich zu drehen oder zu hüpfen? Und wenn man das allein aus dem Kontext gesehen sieht, dann scheint das eben nicht sehr nützlich und sehr künstlich. Das kann ich auch verstehen. Wenn man aber nur weiß, dass diese einzelnen Handlungen Teil von Begrüßungsliedern im Kindergarten sind, die als Ganzes zu schwierig zu erlernen wären, aber wenn man sie klein herunterbricht, eben etwas sind, was das Kind durchaus lernen kann und das Kind ja auch dadurch dazu befähigt, ein Teil der Gruppe zu sein, dann ergibt es vielleicht einfach einen besseren Sinn. Oder wenn einem bewusst wird, dass wenn ein Kind gelernt hat zu imitieren, es gelernt hat zu lernen, also sich Dinge aus seiner Umwelt abzuschauen, dann finde ich, kann man ja gar nichts mehr dagegen sagen. Und wenn ich weiß, dass ein Kind aus seiner Umwelt lernen kann, dann lehne ich mich auch gern zurück und sage, okay, meine Arbeit ist in großen Teilen erledigt. Ich weiß, das Kind kann lernen und freue mich, dass ich helfen konnte.
Steffi, in welcher Rolle siehst du dich als Therapeutin?
Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Also ich möchte Menschen helfen, das umzusetzen, im besten Fall, was sie sich selbst vornehmen. Also idealerweise gebe ich nicht vor, was wir üben, sondern der Mensch sagt oder zeigt mir, wobei ich ihm oder ihr helfen kann. Aber viele meiner Klienten können dies eben nicht ausdrücken oder haben noch nicht die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Dann arbeite ich mit dem Umfeld des Kindes zusammen und wir überlegen gemeinsam, woran wir arbeiten müssen oder können, um einerseits den Menschen selbst, aber eben auch dem Umfeld das Leben zu erleichtern.
Und warum spielt Motivation in der Förderung von Menschen im Autismus-Spektrum eine so große Rolle?
Wenn ich nicht gerne lerne oder wenn Lernen für mich eine Qual ist, dann mache ich vielleicht gerade so viel, wie ich muss. Aber es wird nicht nachhaltig sein und ich werde nicht von mir aus neue Dinge suchen. Wenn Lernen aber Spaß macht, dann möchte ich neue Dinge lernen. dann gibt es gar keine Grenze nach oben. Das heißt, man könnte sagen, dass Motivation der Zündstoff für Lernen ist.
Wir danken Steffi für dieses ausführliche Interview und ziehen das Fazit.
Kennst du einen Autisten? Kennst du genau einen Autisten?
Für weitere Informationen, check out the links below.